Hallo, ich bin Helene, Mitbegründerin und Co-Geschäftsführerin von Fair Share of Women Leaders.
Und ich bin Kai Viehhof, Impact-Philanthrop und Sozialunternehmer.
Zusammen starten wir den Podcast In Verbündung.
Rund um die Themen Geschlechtergerechtigkeit, die Rolle von Männern und Allianzen für den Wandel.
Gemeinsam werden wir mit Gästen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft diskutieren,
wie wir gemeinsam Geschlechtergerechtigkeit erreichen können. In Verbündung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In Verbündung. Ich bin Helene, Co-Geschäftsführerin des Vereins Fair Share of Women Leaders und sitze hier endlich mal wieder mit meinem Co-Host. Hi Kai.
Ja, hallo Helene. Genau, ich bin Kai, Impact Philanthrop, Steuerberater, was auch immer. Und eben hier Co-Host mit der lieben Helene. Und ja, es ist schon ein Weilchen her, dass ihr von uns gehört habt. Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder dabei sind, haben auch schon ein paar Interviews aufgenommen, denken aber, es wäre jetzt ganz wichtig, nochmal in die weiteren Folgen zu starten und auf ein aktuelles Thema Bezug zu nehmen, das gerade wieder sehr akut geworden ist und wo wir uns auch sehr darüber ärgern, wie teilweise damit umgegangen wird. Das ist nämlich das Thema Gewalt gegen Frauen und das hat jetzt nochmal einen sehr aktuellen Bezug bekommen durch den Fall Colleen Fernandez und Christian Ulmen. Ja, und da wollen wir heute mal ein bisschen reingehen und Fälle beleuchten, Strukturen beleuchten, die dahinter stehen und hoffen, dass wir ein bisschen was zur Debatte beitragen können.
Ja, genau. Und deshalb gibt es heute auch keinen Gast, sondern wir sprechen hier zu zweit, weil wir finden, das ist auch ein großes Thema für Verbündung und Allyship. Und deshalb wäre auch so ein bisschen meine erste Frage vielleicht an dich, Kai. Wie geht's dir, wenn du diese Berichte liest, die dann so immer mal hochkochen in den Medien, sei es jetzt Colleen Fernandez oder auch die Epstein-Akten? Was passiert da in dir, wenn du darüber liest, dich informierst?
Also ich bin schockiert eigentlich darüber, dass es so häufig ist, ja, dass dann bei den Fällen, die öffentlich werden, aber eben ganz viel dann die Glaubwürdigkeit der Opfer dann in Frage gestellt wird und die ja zumeist eben weiblichen Personen ja dann auch Zielscheibe werden von Hass in sozialen Medien oder eben ja, nicht nur in sozialen Medien, sondern gibt auch wirklich erschreckende Aussagen in Talkshows dazu. Mir fällt jetzt gerade ein, wie Stefan Homburg in einer Talkshow mal Colleen Fernandez dann ja diffamiert hat, beziehungsweise Bezug genommen wurde auf Social Media Posts von ihm. Und ja, eben die Frauen, die so mutig sind, darüber zu sprechen und das Thema eben auch in die Öffentlichkeit zu bringen, dann so dermaßen Zielscheibe von ja digitaler Gewalt oder sogar realen Gewaltandrohungen werden. Und ja, wie das System dahinter auch eben von männlich gelesenen Personen dann wirkt, um irgendwie an diesem Status quo festzuhalten, wo man es ja so als Kavaliersdelikt betrachtet und als ein, ja, das müssen Frauen halt aushalten.
Und macht das was mit dir als sozusagen Geschlechtsgenosse der Täterseite? Weiß nicht, wie ich es besser benennen soll, weil es ja eben in fast allen Fällen geht es ja darum, dass männlich gelesene Personen gegen weiblich gelesene Personen Gewalt ausüben, sei es digital, körperlich, psychisch. Ja, was passiert da vielleicht in dir, Teil dieser Geschlechteridentität zu sein, die da so oft die Täter repräsentiert?
Ja, das ist auch jedes Mal ein guter Teil Selbstreflexion, auch darüber nachzudenken, wo man dann selber irgendwie Teil dieses Systems war oder noch immer ist und ja, entweder das Thema nicht ernst genug genommen hat, abgetan hat oder auch irgendwie ja, mit blöden Sprüchen dazu beigetragen hat oder ja, auch in seiner Haltung Frauen gegenüber, ja, das Ganze mitleben, also mitgetragen hat oder auch noch mitträgt. Also das ist etwas, wo ich viel drüber nachdenke. Dann auch, muss ich sagen, bin ich manchmal, wenn blöde Sprüche so von guten Freunden kommen, sehe ich auch oft, dass ich noch viel zu zurückhaltend bin, das irgendwie zu kommentieren, ne? Und entsprechend ja auch andere männlich gelesene Personen darauf hinzuweisen, ne, dass es gar nicht geht. Was dann vielfach auch so ist, ne? Ja, man will ja die, weil man dann auch weiß, dass dann teilweise da sehr eindeutig drauf reagiert wird und ja, du Spaßverderber und weiß ich nicht, ne? Und dann, also es ist ja auch ganz viel ein Selbsthinterfragen und an vielen Stellen möchte ich da auch noch viel mehr Mut gewinnen, da aktiv entgegenzuwirken.
Ja, also finde ich auch im Rahmen, ne, unseres Themas hier, wie wir da über Geschlechteridentitäten hinweg irgendwie anders gemeinsam reagieren können in Situationen wie diesen, weil oft ist, also was du schon beschrieben hast, ne, die Arbeit, der Hass, das Aushalten, der Mut, diese Art Belastung liegt fast nur bei den Frauen und Männer können sich theoretisch auch ein bisschen überlegen, ja, geht sie das jetzt was an oder nicht, ne? Und das ist, wie könnte man diese Last dann zu reagieren auch ein bisschen gemeinsamer aufteilen, dass es eben anerkennt, dass die Geschlechteridentitäten unterschiedlich betroffen sind und gleichzeitig aber auch es eigentlich eine gemeinsame Antwort darauf braucht, weil ich meine, auch ich hatte mehrere Fragen und die sind alle super gut gemeint und die weiß ich zu schätzen danach, so ja, was kann ich denn jetzt machen, was soll ich denn jetzt machen? Und ich bin so ein bisschen, ich denke, vielleicht erstmal nicht eine Frau fragen, sondern selber überlegen, so wie du es jetzt auch beschrieben hast. Und dann auch auszuhalten, dass das wahrscheinlich nicht so angenehm ist. Also ich hatte ein Gespräch mit jemandem, der wirklich, wie gesagt, das ist alles immer total gut gemeint. Der meinte, ja, ich habe dann mal einen Post dazu gemacht und dann kam da so viel negative Rückmeldung und dann, das sind jetzt meine Worte, habe ich es halt wieder gelassen. Und das ist so ein bisschen, was wir halt auch strukturell anerkennen müssen, ne? Die eine Geschlechteridentität hat die Wahl, ob sie sich damit auseinandersetzt und positioniert und die andere eigentlich nicht. Und das macht was mit dann ja auch den menschlichen Beziehungen da drumherum. Und was sind Wege, die Wut und die Notwendigkeit von anderem Handeln da echt neu aufzuteilen? Weil ich sag mal so, die simpelste Antwort ist, hört auf, Gewalt anzuwenden. Und es klingt simpel und die erste Reaktion ist dann oft, ja, mache ich doch nicht, ich habe noch nie jemanden geschlagen. Aber das ist halt wesentlich vielschichtiger und Teil von Gründen zu sein, die das halt nicht schlimm finden und dann nichts zu sagen, ist auch Teil der Verantwortung, wie du es gerade beschrieben hast. Und ich glaube, dieses Männer müssen aufhören, Gewalt anzuwenden, hat dann sehr, sehr vielfältige Arten und Weisen, wie das aussehen könnte.
Ja, ich meine, die Frage, die man sich ja auch stellen muss, ist, ne, vielleicht, ne, bin ich ja tatsächlich nicht aktiv gewalttätig, sei es jetzt verbal, psychisch oder gar physisch, ja. Aber was man sich auch mal wieder fragen darf, ist, inwieweit profitiere ich vielleicht von diesem System, ne, dass eben diese Gewalt nach wie vor ausübt, ne, und das eben auch dazu führt, dass weiblich gelesene Personen aus dem Diskurs eher rausgedrängt werden, ne, oder eben auch, ja, sei es jetzt allein schon, dass man als Mann vielleicht eher in eine Führungsposition berufen wird, ja. Da profitiere ich ja auch von einem System, ne? Und da kann ich natürlich zu schweigen und denken, ah ja, ist ja schön, ne, dass ich jetzt befördert werde, aber man darf dann eben auch hinterfragen, was dahinter steckt. Und da denke ich auch, dass wir auch in totalitären Regimen die Gewalt ausüben. Ja, da braucht es immer eine Vielzahl von Menschen, die ein System stützen und sei es nur mit Schweigen, ja, und dann davon profitieren. Und ich meine, das muss man auch immer wieder hinterfragen.
Ja, und genauso kann man das ja aber auch umdrehen, ne? Wie kann ich dann diese, du hast jetzt gesagt, wo profitiere ich von den Strukturen, wie kann ich die dann und die Macht, die ich dadurch habe, ausnutzen, um was zu verändern, ne? Es ist halt beides. Es ist so eine Bequemlichkeit, aber eigentlich ja auch einen riesen Gestaltungsraum, den, ich sag jetzt mal, Mann nutzen könnte, um da aktiv was zu verändern, ne? Und halt zu sagen, ja, nee, ich setze mich jetzt auch dieser Unbequemlichkeit und Unangenehmheit aus, das in Frage zu stellen und überlasse das nicht nur den wütenden Frauen, sondern sehe mich als Teil davon und reflektiere einerseits, wo ich davon profitiere, aber nutze auch den Gestaltungs- und Handlungsraum, den ich dadurch habe, um was zu verändern. Und ich glaube, dass, wenn das Hand in Hand gehen würde, dann ist das auf jeden Fall ein Teil einer möglichen Antwort, ne? Ich glaube, wir hatten mal irgendjemand hier im Interview, der gesagt hat, ah ja, okay, also wenn mein Vorstandsraum mich nervig findet, weil ich Themen wie Geschlechtergerechtigkeit oder anderes anspreche und nicht mehr die einzige Frau im Raum, die das macht, dann mache ich vielleicht schon was richtig. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein ganz gutes Bild davon, was da dann eben aber auch mit dranhängt und was für Männer viele dann sicherlich auch sehr ungewohnt und auch erstmal sehr unkomfortabel sein wird.
Ja, was du vorhin auch sagtest, jetzt dieses Beispiel mit jemandem, der einen Post dazu gemacht hat und dann gesagt hat, ah ja, da kamen so viele negative Reaktionen, dann habe ich ihn wieder gelöscht oder zumindest aufgehört, was da dran zu bleiben an dem Thema. Ich weiß nicht, ist sogar gelöscht worden.
Ich glaube nicht, das war eher so, ach ja, ich habe es ja versucht, hat nicht funktioniert, dann lasse ich es halt wieder.
Ja, jedenfalls denke ich, das ist die Realität von sehr, sehr vielen Frauen, dass sie eben in den Kommentarspalten, wenn sie für männliche Personen unbequem sind, tagtäglich aushalten müssen. Also von daher auch ein Stück weit willkommen in der Realität von vielen Frauen. Und ja, da dürfen wir vielleicht als männlich gelesene Personen diese Erfahrung mal machen, wie sich das anfühlt und das auch mal aushalten, ne, wenn wir uns positionieren, dass das passiert. Wobei ich auch das sehr gut nachvollziehen kann, dass es auch nicht so völlig an jemandem vorbeigeht. Ich hatte auch mal einen Post gemacht, da war ich sehr bewegt von der Rede von Luisa Neubauer in Hamburg, die dann eben auch davon sprach, was sie an Gewaltandrohungen bekommt und ja, wie sie dann immer irgendwie versucht, in ihrem öffentlichen Auftreten dann alles richtig zu machen und ewig vom Kleiderschrank steht, um die richtigen Sachen auszuwählen und weiß ich nicht. Und lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal nochmal anzuschauen. Das wird man sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch abrufen können. Und da war dann ein Post von irgendeinem Dr. Jur, also einem Rechtsanwalt, der dann ich auch so ein bisschen darüber reflektiert habe, ne, was ich so in der Vergangenheit getan habe, wo ich noch Verbesserungspotenzial habe und ne, was bei mir wahrscheinlich auch in Zukunft noch schieflaufen wird bei dem Thema, der dann fragte, ob ich mich denn schon selbst gegeißelt hätte oder mir wenigstens ein paar Fingernägel ausgerissen für das, was ich Frauen meine angetan zu haben. Und ja, das ist aber etwas, das Frauen in der Öffentlichkeit viel, viel öfter zu erleiden haben.
Naja, das ist halt die Dimension, die für weiblich gelesene Personen die ganze Zeit mitschwingt, ne? Und ich glaube, es ist so ein bisschen das, was ich auch am Anfang meinte. Die Last, sich dann was zu überlegen, ist bei Frauen, ne? die Frau muss dann überlegen, wie sage ich das, was poste ich, was habe ich an. Also das wissen wir ja auch wirklich aus der Forschung, wenn zum Beispiel sexualisierte Gewalt passiert, wie oft die erste Frage ist ja, was hast du denn an? Oder hast du wirklich Nein gesagt? Also die ganze Last und dann auch die Tipps richten sich fast immer an Frauen. Und Tipps meine ich jetzt in großen Anführungsstrichen, ne? Das ist dann eben, ja, dann verhalte ich eben so und so, statt dass gesagt wird, sorry, Männer müssen sich komplett anders verhalten und zwar auf der ganzen Spannbreite zwischen Selbstgewalt ausüben oder es eben stützen oder stillhalten. Und da fände ich es auch wirklich wichtig zu sehen, wie das Männer auch untereinander tun und dass eben ja gesagt wird, hey, das ist eigentlich unser Thema und wir erklären jetzt nicht den Frauen, wie sie das bitte verhindern sollen, sondern nee, das ist was, das müssen wir bei uns verhindern und ich will Teil davon sein und das fängt an von, dass ich einmal selber überlege, wo habe ich das vielleicht getan, aber wo sehe ich das auch in meinem Umfeld auf diesem ganzen Spektrum, ne, zwischen digitalisiert, sexualisiert etc., weil ich glaube, das wird dann auch gerne nochmal so versucht zu trennen, aber das ist sind alles Formen von Gewaltanwendung und wo kann ich in meinem Umfeld und in den Machtstrukturen, von denen ich profitiere und mich bewege, da ein aktiver Teil einer Gegenbewegung sein? Und wie ernst nehme ich das?
Ja, also das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Teil und eben auch die Hausaufgabe für männlich gelesene Personen, sich das mal klar zu machen und wirklich in das Thema auch mal reinzugehen und sich das anzuschauen, ne? Und auch eben so die eigene Haltung zu hinterfragen. Also das, also an vielen Stellen dieser Gewalt, da stecken ja auch sehr patriarchale Gedanken dahinter. Und das fand ich auch bezeichnend. Christian Ulmen hat entschuldigend, wobei es natürlich in keiner Weise irgendwas entschuldigt, gesagt, es wäre aus einer Art Besitzdenken heraus geschehen. Ne? Und nochmal, das entschuldigt gar nichts, es zeigt aber, und es ist etwas, von dem ich glaube, dass es bei sehr vielen Männern so noch tief verwurzelt ist, so dieser Gedanke, Frauen schulden Männern irgendwie irgendwas. Und ne? Das ist etwas, dass man sich immer wieder klar machen muss, dass das der totale Bullshit ist, ja, dass das ein sehr gewaltsames Regime ist, das Patriarchat, und ja, dass man da an jeder Stelle immer wieder sich selber hinterfragen muss, habe ich auch so ein Besitzdenken und so ein Anspruchsdenken, ja, und das gilt es auch wirklich auszuschalten.
Ja, und das, was du ansprichst, zeigt halt auch, wie tief das Patriarchat da an die Sprache reinreicht, ne? Das wird, Gewalt gegen Frauen wird oftmals eben nicht als Femizid oder Mord benannt, sondern Partnerschaftstat,
Ehestreit
eskaliert, Beziehungsdrama, genau. Und da wird so implizit irgendwie akzeptiert, dass sowas Teil von Beziehung zwischen Männern und Frauen ist und dass das halt mal auch ausarten kann. Und da steckt alles drin, was du meinst, ne? Dieses Anrechts- und Anspruchsdenken und Besitzdenken. Und das wird eben oft nicht mal als das benannt, was es ist. Nämlich Gewalt und Ausbeutung und dass genau diese patriarchalen Denkweisen zu, ja, Mord führen und Femiziden, und das ist gerade in Deutschland auch im Vergleich zu anderen Ländern wirklich nach wie vor Teil des Alltags, allein wie über diese Taten gesprochen wird. Also andere Länder haben Gesetze, die Femizide explizit erfassen als Teil der Statistik und explizite Antworten und Schulungen auch für Polizei etc. dazu haben, und in Deutschland sehe ich nach wie vor genau diese Schlagzeilen, die diese Rahmung allein in der, wie wir drüber sprechen, bieten.
Also traurigerweise ist es ja auch in den Köpfen vieler weiblich gelesener Personen eben auch sehr sehr stark dieses Denken, ne? Also dieses sich da vielleicht auch irgendwie meinen unterordnen zu müssen oder in diesen Machtstrukturen man ja aufgewachsen ist und vielleicht auch so eine gewisse Machtlosigkeit da verinnerlicht hat. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie, also frag ich jetzt mal so, denn manchmal stellt man ja auch fest, dass auch weiblich gelesene Personen in diese Dinge mit einstimmen, ne? Wo ich dann auch sehr, sehr überrascht bin, dass das passiert und das irgendwo ja auch nochmal zeigt, wie sehr wir als Gesellschaft das verinnerlicht haben. Also so ein Gedanke, sag mir bitte,
Also ich glaube, wir hatten das schon öfter hier im Podcast, dass Patriarchat natürlich nicht nur von Männern getragen wird.
Mhm.
Also und auch hier, wie gesagt, wie viele Mütter sagen ihren Töchtern, zieh dir keinen so kurzen Rock an, statt, und ich übertreibe jetzt ein bisschen und mache es ein bisschen sehr banal, plakativ, statt den Söhnen zu sagen, nur ja heißt ja. Also das, ich glaube, niemand kann von sich behaupten, dass wir frei sind von patriarchalem Denken. Damit sind wir aufgewachsen, es ist in all unseren Poren. Und auch Frauen können und sollten ganz viel dazu beitragen, das abzubauen und in sich abzubauen. Und gleichzeitig, ja, müssen wir eben die Verantwortung und Belastung dafür, das zu tun, trotzdem und anders aufteilen, ne? Weil einfach die Strukturen und Ressourcen da so unterschiedlich verteilt sind. Also um das Beispiel zu nehmen, ne? Wer kann sich dann die langen Gerichtsfälle leisten, um Dinge anzuprangern mit dem Wissen, dass die Täterseite meistens mehr Geld hat und mehr Strukturen, um eine Täter-Opfer-Umkehr anzustoßen, mit Anwälten die Glaubwürdigkeit der Opfer in Frage zu stellen. Also auch da zeigen sich ja genau diese strukturellen Ungleichheiten. Und die zwei Seiten kämpfen auf keinen Fall mit den gleichen Mitteln, ne? Sie sind ungleich betroffen und auch die Mittel, sich dann dem entgegenzustellen, sind völlig ungleich verteilt. Und auch zu überlegen, wie viel das eigentlich auch von der Gesellschaft getragen wird, ne? Also Frauenhäuser sind unterfinanziert. So. Männer üben diese Gewalt aus, die Kosten, das dann abzufangen, Frauen zu helfen, werden vergesellschaftet und Männer können weiterhin ihre Mittel und Ressourcen so verwenden, wie sie möchten. Also ich bin jetzt hier bewusst ein bisschen sehr banal plakativ, um einfach so ein bisschen ein paar der Strukturen aufzuzeigen, die auch einfach mich so wütend und irgendwie auch verzweifelt machen, weil diese Ungleichheit dort einfach die ganze Zeit sich so extrem fortsetzt und auch Verantwortung so ungleich verteilt ist, dieses wahnsinnige Unrecht zu beheben und zu beenden. Das
gerade auch, wenn es um Gewalt innerhalb von Beziehungen geht, ne, dann begünstigt natürlich auch die Rollenverteilung sehr, dass auf der Seite der weiblich gelesenen Person, ne, oftmals viel Abhängigkeit besteht, ne? Also oftmals auch ökonomische Abhängigkeit, ne? Aus der heraus man sowieso natürlich eine viel höhere Schwelle hat, überhaupt dagegen vorzugehen. Ja, und dann, genau, die ökonomische Macht, aber auch dann die Ressourcen anzuzapfen, dagegen zu halten und mildes Urteil rauszuschlagen, dann eben oftmals bei der männlich gelesenen Person liegen. Also das ist jetzt so im etwas kleineren, oder was heißt im etwas kleineren, also in den, ja, also im Sinne von jetzt, das sind dann auch oftmals die Fälle so Dunkelfeld, ne? Oder die nicht so medial präsent sind, aber auch im Fall jetzt von Colleen Fernandez und Christian Ulmen habe ich auch zuweilen den Eindruck, dass da jetzt seitens des Täters, des mutmaßlichen Täters, da sehr viel in Bewegung gesetzt wird und ne, man dann auch eben medial das auch nutzt und dann beispielsweise so an ja eigentlich für den ganzen Fall Bedeutungslosigkeiten dann sich oder da irgendwie versucht, die Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen, weil dann Kleinigkeiten irgendwie unrichtig dargestellt waren, die aber überhaupt keine Relevanz entfalten und ja, weggelassen wird, da man dann schon sehr zwischen den Zeilen lesen muss, um dann auch herauszulesen, dass die wesentlichen Punkte aber unwidersprochen im Raum stehen. Und ja, man dann eben auch ja diese große Medienmaschine auch für sich zu nutzen weiß, ne, und die entsprechenden Ressourcen anzapft, ne, und dann ja auch oftmals von patriarchalen Strukturen an diesen Stellen profitiert.
Ja, während die Person, die Gewalt anprangert, noch mehr Hass zu spüren bekommt und damit auch noch umgehen muss.
Oh, ja.
Also das ist wirklich sozusagen die Waage kippt da immer mehr in die eine Richtung, wer sozusagen was auszuhalten hat und wer hat welche Strukturen dem was entgegenzusetzen. Und dazu ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, ne, diese sehr prominenten Fälle, wie du auch sagst, sind halt immer nur die Spitze des Eisberges. Und das sind die Menschen, die mutig genug sind und vielleicht die Einzelfälle, die über Strukturen und Möglichkeiten verfügen, das anzuprangern. Aber natürlich sind die auch jedes Mal ein Beispiel, was mit Frauen passiert, die das anprangern, die dann die Strukturen auch wieder am Laufen halten, weil alle, denen vielleicht Ähnliches widerfährt, sich fragen müssen, würde ich das schaffen? Ich sehe gerade, wie diese Frau behandelt wird, die an die Öffentlichkeit gegangen ist. Würde ich das schaffen? Und einige der lautstärksten Epstein-Opfer haben Suizid begangen. Und das sind ja alles dann Dinge, die sich auswirken darauf, ob und wie andere Betroffene sich wehren können. Und machen wir ihnen Mut oder zeigen wir ihnen eigentlich jedes Mal, mach's lieber nicht.
Ja, ich meine, als Opfer hat man schon diese massive Gewalterfahrung und dann fasst man den Mut und dann erntet man dafür noch mehr Gewalt. Das ist eine Tragödie, die man kaum in Worte fassen kann. Und ja, da gibt's ja auch diesen Satz, die Scham muss die Seite wechseln.
Ja.
Was natürlich schwer, also natürlich schwer ist, dann keine Scham zu empfinden und stark zu bleiben und in der Öffentlichkeit zu bleiben, solange auch Hass und sogar Morddrohungen auf einen einprasseln könnten. Und ja, was man in den Epstein-Files auch, wo ich auch so fassungslos bin, ist, wie wenig da passiert, an Aufklärung passiert, gerade hinsichtlich all dieser Personen, ne, die dann eigentlich doch nach allem, was man weiß, dringend tatverdächtig sind, sich an minderjährigen Frauen vergangen zu haben. Und das Gefühl hat da, das wird einfach so im Raum stehen gelassen, ausgesessen. Ne? Natürlich auch wegen der derzeitigen Machtstrukturen in den USA. Aber es ist, ich verstehe es einfach nicht.
Ja, und ich meine, in Epsteins Fall, der war ja sogar schon verurteilt. Eher dann, also sozusagen dieses Jahr war ja alles nur mutmaßlich und unbewiesene Anschuldigungen. Er war ein verurteilter Sexualstraftäter. Und hat danach genauso weiter operiert wie vorher und hat kaum Freunde verloren. Also sozusagen, ne, dass da dieses ganze Narrativ ja vermeintlich und die Schuld muss erst noch bewiesen werden. Und ich stelle natürlich nicht unser rechtsstaatliches Prinzip in Frage, aber das ist für mich so ein Beispiel, ja, okay, hier war es bewiesen, hier war das, was ihr immer sagt, das brauche ich erst, um wirklich mein Urteil zu bilden, und es hat keinen Unterschied gemacht.
Tja, und wie das alles, ja, Täter schützt.
Ja.
Das ist unfassbar.
Ja, insofern, was wünschen wir uns denn? Ich glaube, wir sind uns sehr, sehr einig und beide wütend und wollen das nicht akzeptieren. Und wie gesagt, ich habe auch, also unsere Idee, diese Folge so zu machen, war ja auch ein bisschen, weil wir dann so gefragt wurden, ja, was kann ich denn machen und was wäre denn die Antwort? Und ich merkte, irgendwie will ich schon was dazu sagen und gleichzeitig will ich auch sagen, es wäre schön, wenn du nicht mich fragst, sondern zumindest vielleicht vorher mal googelst. Also das meine ich jetzt, das klingt so lapidar, aber es gibt wirklich wahnsinnig viele Ressourcen für Männer, wie sie sich positionieren können und wie sie dem entgegentreten können. Und du selber hast hier ja auch nochmal einige mit reingebracht und ich denke, die können wir auch gut in den Shownotes nochmal aufnehmen als kleiner Service. Aber ich glaube, auch wirklich diesen Reflex, was entgegenzustellen, jetzt sag mir doch mal bitte, wie kann ich das besser machen? Das ist, glaube ich, auch was wir hier versuchen, in unseren Gesprächen zu sagen. Ja, Allyship fängt zum Beispiel damit an, erstmal selber zu überlegen und zu gucken und nicht als erstes die Frau zu fragen, jetzt erklärst du mir doch bitte nochmal. Und dann kann ich ja nochmal überlegen, ob ich das richtig oder wichtig finde.
Also natürlich wünsche ich mir erstmal, dass man einfach kompromisslos anerkennt, wir haben da ein riesen Problem, ja, und wir haben da ein riesen Problem, über das sich männlich gelesene Personen bewusst werden müssen, es nicht abtun dürfen und schon gar nicht irgendwie dagegen argumentieren dürfen, dass das ein Thema ist, ne? Das finde ich, das ist das, was mich am meisten ärgert, ne? Dass es dann kleingeredet wird. Ja, das ist der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist, sich eben dafür einzusetzen, dass es sich verändern kann, wie du auch sagst, ne? Andere männlich gelesene Personen auch in die Pflicht zu nehmen, auch über das Thema zu sprechen, auch offen darüber zu sprechen, dass man das Problem sieht, dass man sich dafür einsetzt, dass man es anders machen möchte und ja, damit eben auch sichtbar wird und auch andere ermutigt, es einem gleich zu tun. Und ja, nur durch diese gegenseitige Ermutigung kann sich dann nach und nach was verändern und kann sich auch in der Einstellung dazu und der Bereitschaft dagegen zu halten, was verändern. Und dann kommen wir hoffentlich irgendwann dahin, dass es weniger wird und ja, auch weiblich gelesene Personen das Gefühl bekommen, sie werden gehört und werden eben auch von männlich gelesenen Personen gehört und das Täterverhalten wird auch von männlich gelesenen Personen auf breiter Front verurteilt.
Ja, gute Zusammenfassung, wie Allyship aussehen könnte in diesen Situationen, weil es geht ja wirklich nicht darum, dann das als zwei Gruppen gegenüberzustellen, Täter und Opfer, sondern wie sehen wir das als unsere gemeinsame Aufgabe? Und darin haben wir sehr unterschiedliche Rollen, ne? Also gemeinsam heißt nicht, jeder macht 50% oder jeder muss, sondern da gibt es eine sehr unterschiedliche Rollenaufteilung und was da gefragt ist. Aber ich glaube, das ist genau auch eine der patriarchalen Strukturen, die da gewirkt hat, das zum Frauenthema zu machen. Und eben zu sagen, ja, das sind halt, darum kümmern sich Frauenhäuser, da gibt's Frauen, die sind Expertinnen, die sind auch für die Prävention verantwortlich etc. Und das sozusagen den Opfern selbst zu überlassen oder den potenziellen Opfern, da sich Strukturen zu schaffen, das zu verhindern und zu verändern. Und wenn wir da, ich bleibe bei diesem Bild der Waage, auch wenn das vielleicht hier nicht ganz funktioniert, aber wenn hier die Rollenverteilung und Belastung der Arbeit, die da zu tun ist, wirklich anfangen umzuverteilen, dann und es zu einem gemeinsamen Projekt über die Geschlechter hinweg zu machen, hätten wir wirklich strukturell eine andere Herangehensweise an, ja, wie hast du es gesagt, einfach diese unfassbare Gewalt, die da jeden einzelnen Tag passiert.
Wo du das jetzt gerade nochmal so sagtest, so dass auch die Prävention ja irgendwie zum Frauenthema gemacht wird, ne? Und das fängt eben an mit, ne, zieh keinen zu kurzen Rock an, mal abgesehen davon, dass so eine Aussage ja auch zum einen dazu beiträgt, ich meine, das kriegen ja auch männlich gelesene Personen mit, ne, dass es diese Aussagen gibt, dass das ja im Umkehrschluss auch wieder heißt, ne, je öfter man das sagt, wenn eine weiblich gelesene Person einen zu kurzen Rock trägt, dann ist sie ja selber schuld, ne? Also das
ja.
Beziehungsweise auch bei den Opfern dann, ne, auch so die Schuld bei sich selbst gesucht wird und hätte ich was besser machen können, richtiger machen können. Ja, also das ist völlig, völlig unsinnig, eben diese Prävention immer von der Seite her zu betrachten, ne? Sondern Prävention muss auf der anderen Seite liegen. Ne? Prävention muss sich mit potenziellen Tätern beschäftigen, ja, und nicht mit den Opfern.
Ja, das meinte ich ja schon vorhin. Ne? Diese vermeintlichen Tipps richten sich oft daran, wie denn Frauen sich verhalten sollten. Passt besser auf, geh nicht allein nach Hause, statt den Männern zu sagen, hör auf, Frauengewalt anzutun. Also, ja, ich meine, ich lache jetzt drüber, aber nur, weil es so bizarr ist und je mehr wir drüber reden und drüber nachdenken, umso bizarrer und ja auch tatsächlich wütender werde ich. Und ich habe ja zum Beispiel auch, ne, ich habe zwei Söhne und da überlege ich die ganze Zeit, der eine kommt jetzt ins Teenageralter, da überlege ich, wie will ich mit ihm über Konsent sprechen, über Respekt, über Grenzen etc. und ihn mit ihm drüber sprechen und nicht seinen Freundinnen, die zu uns nach Hause kommen, irgendwie einen Kommentar über deren Klamotten machen. Also das ja als diese gemeinsame Aufgabe zu sehen und genau, wer trägt die Last von Prävention und sollte sicherstellen, dass keine Gewalt passiert, ist Teil der grundlegenden Änderung in den Strukturen, die wir da erreichen müssen.
Ja, du hast zwei Söhne, ich habe zwei Töchter im ähnlichen Alter. Da freue ich mich auch auf den Erfahrungsaustausch, wenn es jetzt im Teenageralter dann losgeht, ja. Ja.
Können wir auch mal eine Sonderfolge zu machen.
Ja, und das muss man sich auch mal wieder klar machen.
Teenageralter.
Dass diese Gewalt gegen Frauen, ne, dass das natürlich auch was ist, je mehr das auch auf Social Media dann irgendwie als normal verkauft wird und da irgendwie auch so ein Anspruchs- und Besitzdenken dann verbreitet wird, ne? Das hören dann auch junge, männlich gelesene Personen, halten das dann auch für normal, ne? Auch gerade wenn es dann Filterblasen gibt, die sich formen, ne? Kann das auch schnell sein, dass sich da so ein Abgrund auftut. Ja, dann auch für alle männlich gelesenen Personen, die das abtun. Viele davon werden Töchter haben. Ja. Da darf man auch immer wieder sich die Frage stellen, was möchte ich eigentlich, wie meine eigene Tochter behandelt wird? Ne? Und in was für einer Welt meine eigene Tochter aufwächst und wie sie behandelt wird, wenn sie mal Gewalterfahrungen haben sollte. Ne? Und ich meine, selbst wenn man keine eigene Tochter hat, dann hat man sicherlich nahestehende Personen mit Töchtern, ja, und auch da kann man sich immer wieder fragen, in was für einer Welt möchte ich, dass diese junge Frau aufwächst. Ne?
Ja, und die Antwort kann und sollte eben nicht sein, ich sage ihr, sie soll sich so und so verhalten, sondern Und das ist, glaube ich, ein Reflex, der ist gar nicht so leicht zu unterdrücken, weil natürlich die Sorge, dass was passiert, also ich verstehe auch, wo dieser Reflex herkommt und wahrscheinlich muss man noch eine ganze Weile beides machen.
Mhm.
Aber das muss sich auf jeden Fall wesentlich anders verteilen, sodass es irgendwann eben nicht auf den Schultern der Frauen lastet, sich zu schützen, sondern auf den Schultern der potenziellen Täter, sich es nicht zu tun.
Es gibt ja auch diesen Spruch, den ich unglaublich richtig finde, ist eher so ein Bild, wo dann auf einer Wand steht, Protect your daughter, und das ist durchgestrichen und darunter geschrieben, Educate your son.
Ja.
Das sagt so unglaublich viel.
Ja. Und das können wir sozusagen auch auf alles andere, ne? Ist nicht, also auch auf Erwachsene. Educate your friends, educate yourself. Und sieh es als deine Verantwortung, da dich mit zu engagieren. Und das wäre irgendwie auch so ein Wunsch, den ich an unsere Hörenden habe, sich dem auch zu öffnen und sich nicht sofort in so einen Widerstand zu gehen, oh, ich weiß ja gar nicht und ich bin so überfordert, und sondern sich dem zu öffnen und zu sagen, so, okay, ich setze mich dem mal aus und halte es aus, dass da Unangenehmes für mich zutage kommt, und gehe damit um und nicht in die direkte Abwehr und Widerstand, betrifft mich nicht, ich kenne keinen, ich mach doch schon. Weil ich glaube, das ist oft ein Teil, der auch wirklich für uns weiblich gelesene Personen oft so hart ist. Erstmal so ein Widerstand, und du hast es ja auch vorhin beschrieben, ne? So ein hat mit mir nichts zu tun, ist ein Frauenthema. Ja, ich habe ja mal einen Post dazu gemacht, aber bringt nichts. Und allein diese Anerkennung des riesengroßen Problems und dass man Teil davon ist, und idealerweise dann auch noch eine Idee, wie man Teil einer Veränderung sein will. Auch das ist einfach, das macht schon so einen Unterschied in der Unterhaltung, diese Botschaft zu kriegen, statt, ja, habe ich gelesen, aber weiß ich jetzt auch nicht, hast du eine Idee, was ich machen soll?
Mhm. Ja.
Jetzt haben wir ganz schön viele Wünsche geäußert, und vielleicht können wir auch überlegen, ob wir nochmal uns ExpertInnen oder andere Stimmen zu dem Thema reinholen, weil ich glaube, dass es wirklich sich durch die ganze Gesellschaft zieht. Aber ich habe jetzt, glaube ich, meine wichtigsten Wünsche geäußert. Wie ist es bei dir? Wie gehst du raus aus unserem Gespräch heute?
Ich gehe jetzt gerade, wo du das so gesagt hast, mit dem Wunsch raus, dass wir mal auf die Suche gehen müssen nach jemandem, der genau dieses Thema zu seiner Profession gemacht hat und vielleicht eben die Söhne dieser Nation unterrichtet. Und fände ich jetzt mal spannend, eben zu schauen, ob wir jemanden finden, der sich genau das auf die Fahnen geschrieben hat.
Ja, also wer von unseren Zuhörenden Ideen hat, gebt uns Bescheid. Wir sind sowieso immer auf der Suche nach neuen spannenden GästInnen. In den nächsten Folgen werden wir nämlich auch mal weiblich gelesene Stimmen hier im Studio zu Gast haben. Aber wir freuen uns immer über Anregungen, weitere Ideen, Feedback, andere Meinungen. Und ich freue mich vor allem, dass wir wieder am Start sind und wieder über die Verbündung sprechen und in Verbündung gehen.
Ja, da freue ich mich auch. Und genau, ihr dürft euch schon auf tolle GästInnen freuen. Da haben wir nämlich schon was in der Pipeline.
Vielen Dank für heute und bis bald.
Tschüss.
In Verbündung.